gehe. Wie immer irgendwie bin ich sehr gutgläubig am Start, so auch heute. Dann sage ich euch schon mal, es gibt drei Bibelstellen, die es heute eventuell nachzuschlagen gilt. Das erste ist 1. Korinther 10, Vers 23. Das zweite ist 1. Thessalonicher 5, Vers 21. Okay, ihr braucht auch nur drei Finger. Gut, es müsste sogar für die Schreiner unter uns realisierbar sein. Also die 1. Korinther 10 habt ihr schon gefunden, oder? Es ist mir total Latte, welche Übersetzung ihr nehmt. Das zweite war, ich mach mir hier ganz rammdörsig, 1. Thessalonicher 5, Vers 21. Und es wird zwischendurch einen kleinen Querschlag geben zu 1. Petrus 2, Vers 4. Halleluja. Ja, ich weiß nicht, vielleicht kommen noch ein paar andere Bibelverse, die ich jetzt noch nicht genau weiß. Aber das sind auf jeden Fall die, an denen ich mich gerne langhangeln möchte. Und es geht heute um das Thema, wie baue ich meinen Tempel? Ich habe mir jetzt irgendwie auf so einer katholischen Website so ein Hausaltar runtergeladen für einen Desktop. Das ist irgendwie ein ganz putziges Ding, da kann man sich dann irgendwo so auf seinen Desktop einen Altar tun und eine Kerze und so ein Heiligenbild und so. Und eigentlich totaler Schrott, also ich habe es dann auch sofort irgendwie, nachdem ich mich kurz amüsiert habe, wieder vom Computer geschmissen. Aber es ist halt ungefähr das gleiche Thema, also wir bauen nicht unseren Hausaltar, sondern wir bauen unseren Tempel. Und zwar deshalb, weil Neues Testament über uns sagt, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Auf der einen Seite, wir als ganze Gemeinde sind ein Tempel des Geistes, aber auch jeder einzelne von uns ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Ist ein Haus, in dem Gott wohnt, und das, worum es für uns ja geht, ist, dass wir dieses Haus aufbauen, dass wir gute Materialien zusammensuchen und unser geistliches Leben aufbauen und dafür sorgen, dass wir immer Jesusmäßiger werden. Und ich glaube, da sage ich in fast jeder Predigt und das bete ich eigentlich auch fast jeden Tag, und dass wir Jesusmäßiger werden, dass ich Jesusmäßiger werde. Weil es, glaube ich, echt nichts Besseres gibt, irgendwie nichts Cooleres, Erstrebenswerteres, Geileres, irgendwie als Jesusmäßig zu werden, als frei zu werden von den Dingen der Welt und immer mehr so zu werden, wie Gott uns eigentlich haben will. Und ich glaube, dass das echt ein großes Thema ist, auch ein Thema, das die meisten von euch interessieren wird, weil ich nämlich permanent E-Mails kriege. Die kommen irgendwie mittlerweile von überall her, die wenigsten Leute kenne ich. Und alle stellen mir eigentlich immer die gleichen Fragen, also jedenfalls in dieser Kategorie, und fragen, hey Storch, darf man als Christ eigentlich dieses und jenes machen oder darf man das nicht machen? Oder darf man als Christ in diese und jene Gemeinde gehen oder darf man da nicht reingehen? Und es scheint irgendwie so eine große Frage einfach da zu sein, was man eigentlich als Christ alles darf und was man als Christ alles nicht darf. Und es ist so, dass ich das eigentlich selber komischerweise gar nicht so richtig nachempfinden kann, weil das immer so eine Frage war, die mich persönlich eigentlich gar nicht interessiert hat. Irgendwo bin ich immer davon ausgegangen, dass ich durch den Heiligen Geist habe und das Wort Gottes und dass Jesus mich schon darauf aufmerksam machen wird, wenn in meinem Leben irgendwas nicht stimmt. Und ich glaube nicht, dass ich jemals irgendwo hingegangen bin und gefragt habe, hör mal, darf man als Christ dieses und jenes machen, sondern mich immer eigentlich darauf verlassen habe, dass Gott das macht oder Gott das sagt. Aber es scheint wirklich so zu sein, dass viele Christen, also dass es für viele Christen eine große Frage ist, was man als Christ machen darf. Und dann kommt irgendwie einer und schreibt, hey, darf man als Christ Horrorfilme gucken? Und der nächste kommt und fragt, hey, darf man irgendwie als Christ kiffen? Und darf man als Christ Hip-Hop hören? Und dann kommen irgendwie...
Nein, darf man nicht!
Ja, und es gibt natürlich so ein paar Fragen, die lassen sich sehr einfach beantworten. Und wie zum Beispiel mit dem Hip-Hop, das ist natürlich, das ist ganz klar, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren irgendwie. Das geht natürlich gar nicht. Also es gibt Sachen, die man noch weniger darf. Techno hören zum Beispiel. Und natürlich Jazz. Jazz ist im Himmel verboten. Und deswegen sollte es auch hier auf dieser Erde verboten sein. Also klar, so ein paar Sachen kann man relativ leicht beantworten. Aber ein paar ist das auch echt schwer irgendwie. Die sind ziemlich grenzwertig und man kann da eigentlich keine klare Antwort drauf geben. Also zum Beispiel kriege ich E-Mails von Leuten, die sagen, hey, ich war irgendwie gestern auf dem Willow Creek Kongress in Stuttgart und das war total der Hammer und hat mich voll gesegnet und berührt. Und du Storch, du müsstest eigentlich jetzt immer irgendwie in jeder Predigt sagen, Willow Creek ist das Beste und lest Bücher von Bill Hybels, weil das ist der Burner. Und dann kommt trotzdem irgendwie ein paar Tage später eine E-Mail von einem, der sagt, ich war auch auf diesem Willow Creek Kongress und vor diesem Bill Hybels muss man echt warnen, der ist total gefährlich, die absolute Verführung und Willow Creek geht gar nicht. Und was sagt denn eigentlich JFI dazu? Und ich finde das echt immer ganz schön schwierig, mit solchen E-Mails umzugehen. Weil, wie gesagt, es gibt natürlich Fragen, die kann man leicht beantworten. Also manchmal kommt da jemand, der fragt nach irgendwelchen Esoterik-Sachen und meint, irgendwie ist das okay, irgendwie als Christ jetzt Horoskope zu lesen und zur Wahrsagerin zu gehen und sich die Warzen besprechen zu lassen. Und da kann ich dann natürlich immer ziemlich leicht und entspannt irgendwie mit der Bibel in der Hand auf 3. Mose verweisen und sagen, hey, das ist alles irgendwie Sachen, die Gott richtig schwul findet. Das geht auf gar keinen Fall irgendwie. Das ist definitiv nicht gut für dich. Und Gott sagt das in der Bibel ganz klar irgendwie, dass diese ganze Esoterik- und Zauberei-Sache, dass das definitiv daneben ist. Und das sollst du lieber nicht machen. Aber bei den meisten kann ich das eigentlich gar nicht sagen. Und dann entsprechend fällt dann immer die Antwort auch so ein bisschen unbefriedigend aus. Und ich sage dann meistens so, hey, keine Ahnung, ich kenne dich nicht gut genug. Ich weiß nicht, was für dich gut ist. Ich weiß nicht, in welcher Entwicklungsphase du gerade bist. Bei manchen, wie wenn die von so einem Nickname kommen, weiß ich noch nicht mal, welches Geschlecht die Leute haben. Also ich kenne die wirklich überhaupt nicht. Und deswegen immer ganz ehrlich, so irgendwie finde das für dich selber raus und prüf dein eigenes Gewissen, ob etwas gut ist für dich oder ob es schlecht ist. Ich kann dir da eigentlich gar nicht weiterhelfen. Ich will auch gar nicht irgendwie der Typ sein, der das jetzt alles irgendwie entscheidet und sagt, in welche Gemeinde man gehen darf und welche Gemeinde man nicht gehen darf und was man irgendwie als Christ machen darf und was man als Christ nicht machen darf. Und trotzdem scheint die Frage total tief zu sitzen. War jetzt neulich mal seit langer Abstinenz mal wieder in so einem christlichen Webforum, mache ich meistens einen ziemlichen Bogen drum, und dann kam da eine wirklich ernst gemeinte Diskussion, ob man als Christ bei Nichtchristen Sachen kaufen kann. Und das war wirklich, ich dachte erst mir, das ist ein Satireforum oder so. Der fragt echt irgendwie, ist das okay irgendwie, wenn ich hier bei meinem Kollegen da irgendwie bei Karstadt irgendwie was kaufe, irgendwie, ich weiß ja gar nicht, ob da Christen sind, ist das okay, da was zu kaufen? Und dann war natürlich auch gleich einer da, der sagte, ja, hey, irgendwie, wo kriegst du denn deinen Döner her, du Penner, irgendwie, der ist ja bestimmt auch nicht von Christen. Aber so ein paar Leute haben das total ernst gemeint und mit Bibelstellen wieder drauf geantwortet und echt die Frage diskutiert, ob man als Christ nur bei Christen kaufen darf. Und ich schlug die Hände in meinen Kopf zusammen und dachte, meine Güte, das ist echt richtig schräg. Wer will so etwas entscheiden? Und ich hoffe, dass es nicht irgendwo eine zentrale Stelle gibt, die solche Fragen beantwortet, sondern dass das immer noch eine Gewissensfreiheit ist. Und es scheint die gleiche Frage eigentlich immer schon da gewesen zu sein. Also das ist kein Phänomen für das 21. Jahrhunderts oder des 20., sondern scheinbar hat es das schon damals gegeben, vor 2000 Jahren. Und ich stelle mir das so vor, dass wahrscheinlich Paulus als Apostel immer wieder gefragt worden ist, irgendwie, ob man dieses oder jenes machen darf. Und damals gab es noch viel mehr Religionen wahrscheinlich als heute. Irgendwie gab es tausende von Göttern und jede Stadt hatte irgendwie noch extra Götter. Und es gab Philosophenschulen, denen man sich anschließen konnte. Und es waren sicherlich viele Fragen, die an die Apostel herangetragen worden sind. Und irgendwann hat Paulus in einem Brief eine Antwort darauf gegeben. Und er hat nicht irgendwie einen Katalog aufgestellt mit einem Haufen Sachen, die man nicht machen darf oder die man eben doch machen darf, sondern er hat ganz einfach gesagt, 1. Korinther 10, Vers 23, alles ist erlaubt, aber nicht alles nützt. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Und das finde ich eine richtig gute, einfache Formel. Alles ist erlaubt, ich darf eigentlich alles machen, aber es nützt nicht alles. Und alles ist mir erlaubt, aber es baut nicht alles auf. Und dieses Wort aufbauen, das kommt direkt aus dem Hausbau. Oikodomeo heißt das auf Griechisch und auf Deutsch könnte man auch sagen, das ist ein Hausbauen eigentlich. Also das Bild, was Paulus da verwendet, ist, du kannst im Grunde genommen alles nehmen, aber nicht alles wird dein Tempel ordentlich aufbauen. Nicht jedes Baumaterial ist gut und du solltest schon irgendwie darauf achten, dass du gute Sachen aufbaust und dass die Sachen, die du in dein Leben hineinnimmst, dass sie wirklich zu einem Ziel dienen und dass sie letzten Endes auferbaulich sind. Und das Blöde ist, dass unheimlich viele Christen, gerade bei den Jesus-Freaks, ich bin ja selber ein Jesus-Freak und deswegen darf ich auch mal ein bisschen was Kritisches über unsere Bewegung sagen, fasse ich uns ja an die eigene Nase, aber dass, glaube ich, viele Christen irgendwie nur den ersten Teil des Verses gelesen haben. Und dass es dann heißt, ja, Jesus hat gesagt, alles ist erlaubt. Hat er durch Paulus gesagt, 1. Korinther 10, Vers 23. Und das ist die Freiheit des Glaubens. Ich habe mich bekehrt, ich bin frei vom Gesetz. Die ganzen Sachen irgendwie des Alten Testamentes liegen endlich hinter mir. Und ich darf jetzt alles machen, was ich machen will. Und ich bin immer noch geliebt, egal wie was ich für eine Scheiße baue. Ich bin immer noch geliebt, Gott ist immer bei mir. Und es ist eigentlich egal, was ich tue. Und das ist nicht ganz verkehrt. Natürlich liebt Gott uns nicht irgendwie mehr, wenn wir heiliger leben, als wenn wir unheilig leben. Aber trotzdem ist es definitiv nicht die ganze Wahrheit. Denn Jesus hat uns nicht irgendwie dazu befreit, Scheiße zu bauen. Sondern Jesus hat uns dazu frei gemacht, so zu leben, wie Gott sich das vorstellt. Und das ist die wahre christliche Freiheit. Und das ist eigentlich so, dass der Mensch von sich aus niemals so leben könnte, wie Gott sich das vorstellt. Völlig unmöglich. Man muss errettet sein dafür, man muss irgendwie mit Jesus leben, man braucht Heiligen Geist, man braucht Bibel, sonst ginge das überhaupt nicht. Und das, wozu Jesus uns frei macht, ist nicht, dass wir allen möglichen Scheiß bauen können, sondern dass wir frei sind, das Gute zu tun und Gott zu lieben und Jesus-mäßig zu leben. Und so finde ich das eigentlich entscheidend, dass man, wenn man die Stelle schon zitiert, dass man sie komplett zitiert und dass dann auch klar ist, es geht nicht darum, irgendwas zu machen, sondern es geht darum, das zu machen, was aufbaut. Und wir haben als Christ oft irgendwie so ein paar Sünden irgendwie vor Augen und sagen, die wollen wir jetzt nicht mehr machen. Habe ich mich bekehrt, jetzt höre ich auf, Leute umzubringen oder keine Ahnung, wie ihr so drauf seid hier in dieser komischen Gemeinde. Aber ich glaube, es gibt nichts eigentlich, überhaupt nichts, was völlig neutral ist, sondern eigentlich egal, was wir machen, es kann uns aufbauen oder es kann uns abbauen. Es kann uns näher zu Jesus bringen oder es kann uns von Jesus wegbringen. Und das, der Gedanke, den die meisten Christen eigentlich haben, ist, das meiste ist total neutral. Und es ist völlig egal, irgendwie, was ich mir angucke und was ich mir anhöre und wo ich wohne und wo ich hingehe, irgendwie, das alles macht überhaupt nichts mit mir. Weil es Jesus mich liebt und Gott irgendwie in mir lebt und deswegen ist es egal, was ich irgendwo mache, es hat überhaupt keinen Einfluss auf mich. Und ich habe das eigentlich auch immer gedacht und dachte, ey, eigentlich völlig egal, was für Musik, irgendwie was für Filme und so weiter, irgendwie, das ist überhaupt nicht wichtig, weil das hat überhaupt gar keinen Einfluss auf mich. Und dann habe ich jetzt mal die letzten paar Wochen ein Experiment gemacht, ein kleines. Also das war auch nicht immer ganz freiwillig, also manchmal hat sich das einfach so ergeben, aber letzten Endes, so als ich mal die letzten paar Wochen so durchgedacht habe, ist mir aufgefallen, ich habe schon ein Experiment gemacht. Und zwar hatte ich mir angewöhnt, so als geistliche Disziplin, dass ich immer, bevor ich ins Bett gehe, eine Predigt höre. Und der Sinn war einfach, dass dann die Gedanken die ganze Zeit auch in der Nacht vielleicht bei Jesus sind und dass ich dann im Traum die Predigt verarbeite und am nächsten Morgen erbaut aufstehe. War immer schon so mein Traum, ich wollte immer mal von Jesus träumen, irgendwie, das habe ich, glaube ich, immer noch nicht so richtig gemacht, aber das war so der Plan. Und dann kam jetzt so eine Zeit, wo ich abends immer ziemlich platt war und wo wir dann öfter mal wieder, wie früher, Akte X geguckt haben abends, irgendwelche Akte X-Folgen. Und jetzt sage ich nicht, dass das irgendwie schlimm ist, sondern alles ist mir erlaubt und Akte X gucken ist sicherlich auch erlaubt und das ist gar nicht schlecht, aber die Beobachtung, die ich gemacht habe, ist, wenn ich vorm ins Bett gehen eine Akte X-Folge gucke, dann habe ich teilweise den ganzen Tag irgendwie die Monster vor Augen, das ist nicht schlimm oder sowas, habe ich jetzt keine Angst davor, aber die ganze Zeit eigentlich irgendwelche Szenen irgendwie aus diesen Folgen da vor Augen oder ich denke irgendwie über den Plot nach und bin die ganze Zeit, eigentlich den ganzen Tag über oft mit diesen Akte X-Dingern beschäftigt. Und auf der anderen Seite, wenn ich eine Kassette gehört habe, gehe ich ins Bett und wache manchmal morgens mit einem total guten Gedanken wie vom Wort Gottes her auf und fühle mich auch selber irgendwie viel auferbauter. Und ich merke, dass es schon ein Unterschied ist, womit ich mich beschäftige, ob es irgendwie etwas Gutes, Jesusmäßiges ist oder ob es etwas ist, was ich eigentlich für neutral halte, dann aber doch feststelle, dass es mich eigentlich nicht aufbaut und diesen 1. Korinther 10,23 Test nicht standhält. Und ich kann mir vorstellen, jetzt sagt dann vielleicht der ein oder andere Mensch, das ist ja schon wieder fast Gesetzlichkeit, dass man jetzt doch schon wieder irgendwie auf alles achten muss. Und ich glaube nicht, dass das Gesetzlichkeit ist, sondern dass das so eine Art freiwillige Selbstkontrolle ist, dass man einfach guckt, wie die Sachen, die in meinem Leben drin sind, bringen die mich weiter oder bringt mich das nicht weiter. Und dass man es auch wirklich sagen kann, ich mache hier diese und jene Dinge und kann auch sagen, baut es mich auf oder baut es mich nicht auf. Und es geht also gar nicht darum, jetzt irgendwelche Gesetze aufzustellen und zu sagen, Christen, wir dürfen jetzt dieses nicht mehr machen und müssen die ganze Zeit noch Bibelkassetten hören. Und dann natürlich die Frage, ja, welche Übersetzung müssen denn die Bibelkassetten sein, damit sie wirklich auferbaulich sind. Das ist ja totaler Quatsch. Sondern es geht irgendwie darum, dass wir rausfinden, was uns ganz persönlich aufbaut. Und um das zu tun, ist es natürlich nötig, dass man prüft. Und das ist der zweite Vers, über den ich reden möchte. Das ist 1. Thessalonicher 5, 21. Also wiederum Paulus. Und da sagt er, prüft alles und behaltet das Gute. Und prüft ist wieder so ein Ausdruck, den man für Hausbau verwenden kann. Wenn man das so verwendet, ist prüfen, dass man einen Stein in die Hand nimmt, ein bisschen drauf rumklopft und guckt, ob dieser Stein tauglich ist für das Haus, ob man den wirklich einbauen kann oder ob man den besser draußen lässt. Gibt eine ähnliche Stelle dazu, das ist 2. Petrus 2, Vers 4, hatte ich glaube ich gerade gesagt, ne? 2, Vers 4, wo es heißt, dass Jesus der Stein ist, den die Bauleute nach Prüfung verworfen haben. Das heißt, da geht es also auch irgendwie um Stein und man kann das Wort definitiv so nehmen, dass man das Material prüft, mit dem man seinen Tempel aufbaut. Also man findet heraus, was denn eigentlich jetzt gut für mich ist, was ist denn das Gute, das Gott in mein Leben hineintun will und nimmt genau das und baut damit sein geistliches Haus weiter aus. Und wiederum ist das so ein Vers, wo total viele Christen den ersten Teil von lesen und den zweiten Teil dann wieder vergessen. Und dann heißt es, 1. Thessalonicher 5, 21a heißt es, prüft alles. Und es gibt wahnsinnig viele Leute, die genau nach diesem Gebot leben und die alles prüfen, was ihnen irgendwie vor die Augen kommt und dann dicke Bücher darüber schreiben und eigentlich immer irgendwie so den Stempel Scheiße drauf tun und sagen, das ist nicht biblisch und dieses ist nicht biblisch und das hält nicht stand und dieses ist Scheiße. Und wir haben jetzt wieder mal so einen christlichen Buchkatalog irgendwie am Klo liegen und manches Mal könnte ich da echt kotzen beim Lesen, also wenn ich da sitze und den Katalog lese, weil da sind echt Seiten über Seiten irgendwie nur Antibücher von irgendwelchen Leuten, die alles prüfen und dann immer sagen, wie charismatische Bewegung ist schlecht irgendwie und Quillokrieg ist schlecht und alles ist schlecht und Jesus Freaks ist schlecht und Volksbibel ist schlecht, gut, gibt's noch kein Buch drüber, was kommt mit Sicherheit auch irgendwann noch, und eigentlich alles schlecht finden. Und wenn man diese Leute dann mal fragt, hey, warum bist du so drauf? Irgendwie, warum musst du immer irgendwie alles sagen, was schlecht ist? Warum musst du immer alles kritisieren? Kommt todsicher die Antwort, weil Gott das gesagt hat. Gott hat gesagt, wir sollen alles prüfen. Und das ist wieder mal eigentlich totaler Blödsinn. Gott hat gesagt, wir sollen das Gute behalten und dafür müssen wir prüfen. Also es geht um das Behalten, es geht überhaupt nicht um das Prüfen. Das Prüfen ist eine Sache, die ist irgendwie dazwischen wichtig, aber es geht darum, dass ich rausfinden will, was für mich gut ist und es deswegen prüfe. Und das Prüfen ist nicht irgendwie das, worauf es ankommt. Es gibt kein irgendwie Gebot Gottes, irgendwie das sagt, hey, irgendwie check deine ganzen Geschwister durch und prüf alles und schreib dann irgendwie noch Bücher darüber. Und es geht auch nicht darum, eine Zentralkommission irgendwie einzurichten von Leuten, die alles prüfen, sondern es geht darum, dass wir lernen, rauszufinden, was für uns gut ist. Und das ist etwas, was ich euch gerne heute mitgeben will. Dass es eigentlich nichts gibt, was völlig neutral ist und dass es Sachen gibt, die aufbauen und es gibt Sachen, die bauen nicht auf. Und es gibt Dinge, die bringen zu Jesus hin und es gibt Dinge, die bringen von Jesus weg. Und das meiste davon entspricht nicht irgendwie unseren Klischees, die wir haben. Ich meine, wenn man irgendwie im Christentum, wenn jemand über Sünde redet, sind das immer die gleichen 3 oder 5 Sachen, je nachdem, wo man gerade ist. Aber ich glaube, es gibt sehr viele Sachen, die in sich eigentlich neutral zu sein scheinen, wo kein Mensch sagen kann, irgendwie, dass das jetzt immer irgendwie schlecht ist, aber wo wir selber merken, wie das es uns wegbringt von Jesus und dass es dann gut ist, das sein zu lassen. Und ich glaube, dass es sehr wichtig für uns ist, dass wir lernen, das zu prüfen, was wir in unser Leben hineinlassen. Das ist so ein Prinzip, das zieht sich eigentlich durch die ganze Bibel schon durch, dass es immer wichtig war, dass Materialien, die in den Tempel eingebaut werden, geprüft werden. Wenn ihr mal irgendwie Mosebücher gelesen habt oder so ein paar andere Sachen im Alten Testament, immer wenn es darum gegangen ist, wie die Geräte für die Stiftshütte da hergestellt werden oder wie der Tempel aufgebaut wird, dann gibt es seitenlange Beschreibungen, wo eigentlich immer drin steht, wenn man zusammenfasst, nur das Beste für den Tempel, nur die besten Mitarbeiter, nur das reinste Gold, nur die besten geschliffensten Edelsteine, nur das Allerbeste, das wollen wir verwenden für den Bau. Und alles, was so ein bisschen scheiße ist, das will Gott eigentlich nicht in seinem Tempel drin haben. Und deswegen war im Alten Testament Materialprüfung wichtig, im Neuen Testament ist Materialprüfung wichtig, damit immer das Beste von allem wirklich drin ist. Und das gilt sowohl eben für die Mitarbeiter, die da im Tempel gearbeitet haben, und jetzt für die Leute, die wir heranziehen, um an unserem geistlichen Leben zu arbeiten, genauso. Dass wir nicht irgendwen irgendwie als Berater und Seelsorger, Mentor, Pastor, sonst was haben, sondern dass wir auch echt gucken, dass wir Leute haben, denen wir vertrauen können, die uns wirklich entwickeln können, die uns helfen können, im Glauben weiterzukommen. Und dass wir dafür sorgen, dass die Sachen, die wir in unser Leben einbauen, dass es wirklich gute Sachen sind. Und dafür ist es nötig, eine ehrliche Offenheit zu haben, sich selbst gegenüber, Beratern gegenüber, dass man bereit ist, immer wieder mal so durch sein Leben durchzugucken und sich bei verschiedenen Sachen, die man so hat, zu fragen, bringt mich das wirklich weiter? Oder ist das letzten Endes eine Sackgasse gewesen, in der ich jetzt schon ein paar Jahre drin gewesen bin? Dann wäre es vielleicht Zeit, irgendwie rauszugehen und was anderes zu machen. Aber wirklich immer zu gucken, bringt mich das weiter, was ich gerade habe? Ist das gutes Material, das ich gerade einbaue in mein Leben? Sind die Sachen, mit denen ich mich beschäftige, gut, indem sie mich aufbauen? Oder ist das irgendwas, was mich kaputt macht? Und ich finde, dass es eine unheimliche Gnade von Gott ist, dass wir die Möglichkeit haben, das rauszufinden und darüber nachdenken zu können, wie unser Leben aufgebaut wird. Und ich habe früher irgendwie manchmal gedacht, irgendwie als ich noch kein Christ war, dass Christsein eigentlich eine ziemlich blöde Sache ist. Du hast ein paar Gesetze und du musst danach leben und am Ende, wenn du tot bist und das Endgericht kommt, dann bekommst du ein Feedback. Und dann siehst du auf einmal, ob du 50 Jahre gut gelebt hast oder schlecht gelebt hast. Und dann habe ich mich bekehrt und habe festgestellt, Gott sei Dank, so ist es nicht. Gott ist immer da, Gott gibt immer Feedback, und wo Gott ist, zeigt uns immer, was irgendwie in unserem Leben gut ist oder was veränderungsbedürftig ist. Und es ist nicht so, dass irgendwann ein großer Tag kommt, wo die Gesamtquittung kommt. Und selbst wenn, hey, das Gericht wird auf jeden Fall total entspannt. Wir kommen durch das Blut Jesu durch das Gericht. Wir kommen direkt in den Himmel. Es wird eine richtig geile Sache wahrscheinlich werden. Vielleicht wird man es gar nicht merken. Vielleicht ist es einfach bloß ein weißer Ton und zapp, sind wir im Himmel. Ich weiß nicht, wie es aussehen wird. Aber jedenfalls nichts, wovor man Angst haben müsste. Aber ich habe das immer so gedacht, dass das irgendwie so wäre. Und mittlerweile finde ich das so gut, irgendwo, dass Gott immer wieder mit seinem Geist da ist und sagt, hey Storch, guck mal, da baust du gerade irgendwie einen Stein in dein Lebensfundament ein und in deinen Glauben ein, der total blöd ist. Und denk doch nochmal darüber nach, hier vielleicht was zu ändern und da irgendwo dein Leben noch ein bisschen anzupassen, damit wirklich ein schöner und guter Tempel bei rauskommt. Und es gibt im Leben von uns allen Situationen, wo man auf einmal auch merkt, ob das, was man sich aufgebaut hat, wirklich tragfähig ist oder nicht. Ich meine, das ist kein Geheimnis. Jeder von uns kommt irgendwann in Lebensstürme rein und wie jeder von uns kennt das, irgendwie Situationen, wo auf einmal alles anfängt zu wackeln und nichts mehr irgendwie stabil zu sein scheint. Und in solchen Situationen merkt man dann wirklich, ob das, was wir gebaut haben, gut gebaut ist oder ob das schlecht gebaut ist. Und ich erinnere mich dran, Uwe Schäfer hatte mal so eine Predigt gehalten in der CGW. Ich weiß nicht mehr, worum das gegangen ist, aber er sagte mir, dass er ein Bild gesehen hat nach dem Erdbeben in Asien, wo ein Hochhaus eingestürzt war. Und dann haben sie mit der Kamera gezeigt, dass die Leute in das Fundament Ölfässer eingebaut haben, um Beton zu sparen. Und das merkst du normalerweise überhaupt nicht. Das Ding hat 30 Jahre da gestanden, war ja auch kein Erdbeben da. Aber kaum kommt das Erdbeben, fällt alles um. Und ich glaube manchmal irgendwie, dass es bei uns als Christen auch so ist, dass wir deshalb zusammenfallen, wenn auf einmal alles schlecht wird, weil wir uns nicht genug Zeit genommen haben, unser Leben mal zu überprüfen und zu durchleuchten und zu gucken, ob die Einflüsse, die wir in uns reinlassen, wirklich gut sind oder ob sie schlecht sind. Und ich habe mich das so oft gefragt, irgendwie, warum das so ist, dass Leute, die, wo ich eigentlich dachte, wir sind gut mit dem Herrn unterwegs und dann kommen sie in Krisenzeiten, warum sie total zusammenbrechen. Und ich glaube mittlerweile, das ist so ein Teil der Antwort, weil sie vorher nicht gelernt haben zu prüfen, ob das, was sie sich als Freunde in ihr Leben hineinholen, ob das wirklich Freunde sind, ob die Leute, mit denen sie unterwegs sind, ob das gute Leute sind, ob das, womit sie sich beschäftigen, womit sie ihren Glauben aufbauen, ob das gute Sachen sind oder ob das keine guten Sachen sind. Und das wollte ich euch gerne sagen heute, dass ihr sensibel sein solltet irgendwie für die Stimme des Heiligen Geistes, der mit euch redet, dass ihr öfter mal in die Bibel gucken solltet, mal nachlesen solltet, wie was da von Gott drinsteht, und dass wir lernen sollten, das zu prüfen, womit wir uns füllen und was wir uns an Informationen ranholen, damit unser Tempel wirklich richtig gut und stark gebaut wird. Und wir werden jetzt gleich eine Zeit haben, in der wir Gott loben, in der es ein bisschen Lieder singen gibt. Nein, also das, naja, also in der wir auch Lieder singen, aber es ist nicht Lieder singen, sondern irgendwie eine Zeit, wo ich euch auch bitten möchte, irgendwie das mal bewusst euch zu öffnen und Gott zu fragen, wie er euer Leben sieht, wie er die Sachen sieht, mit denen ihr euch beschäftigt, und ob da vielleicht wirklich etwas ist, was man austauschen könnte. Und einfach mal Gottes Geist die Möglichkeit zu geben, so eine Materialprüfung in eurem Leben durchzuführen und zu schauen, ob das irgendwo, was ihr glaubt, das, was ihr denkt, was ihr empfindet, womit ihr euch beschäftigt, ob das gute Sachen sind, die euch weiterbringen, ob ihr ein Leben führt, das auferbaulich ist, oder ob es eigentlich so ist, dass ihr als Christen auf der Stelle tretet und eigentlich gar nicht über viele Sachen wegkommt und nicht weiterzukommen scheint im Glauben, und dann, wenn das so ist, Gott echt mal fragen, woran das liegt, damit ihr Möglichkeit habt, die Sachen zu ändern. Amen. Ja, dann kann die Band jetzt hier nach vorne kommen. Sonny Sonnenschein und die Lobi Lobpreis Band. Yeah. Yeah. Jesus, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Vater, ich danke dir, dass du bei uns bist. Ich danke dir, dass du hier im Kultschock bist.